Herzlich willkommen zum Podcast auf einen Kaffee mit Jana, deine kleine Auszeit im Alltag. Wie schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast auf einen Kaffee mit Jana. Wir haben uns jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gehört, deswegen hoffe ich erstmal in allererster Linie, dass es dir gut geht. Und es dir einfach gut geht, du eine gute Zeit hast, schöne Erlebnisse gehabt hast und dir jetzt wieder Zeit nimmst für mich. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Hier war einiges los. Ich weiß gar nicht, wann die letzte Folge aufgenommen wurde, aber es ist ein paar Tage her. Und ja, ich nutze jetzt einfach diesen Moment des frühen Morgens, um so ein paar Gedanken mit dir zu teilen, die mich die letzten Wochen beschäftigt haben. Zum einen ist der Umzug, der rückt immer näher. Mittlerweile sind es keine 3 Monate mehr und wir sind hier weg aus China. Und das ist schon etwas, was mich sehr, sehr beschäftigt. Ich glaube, es liegt eben auch daran, weil wir so lange schon wissen, dass wir weggehen, so lange auch wissen, dass wir nach Deutschland gehen. Wir haben ja die Entscheidung im April letzten Jahres getroffen. Also wir wissen seit einem Jahr, dass das kommt, wie es jetzt kommt. Und jetzt lässt sich natürlich darüber diskutieren, was ist besser. Weiß man es besser kurzfristig, also nur 2 Monate vorher, oder ist es besser, ein ganzes Jahr sich darauf vorzubereiten? Ich habe natürlich keine Ahnung, was die bessere Variante ist. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich merke jetzt nur, dass das Jahr sich nach hinten raus ganz schön zieht und dass ich jetzt auch froh bin, dass es jetzt in diese Umsetzung dessen kommt, wovon wir die ganze Zeit immer so gesprochen haben, dass jetzt das Realität wird, dass meine Gedanken dann im Prinzip aufhören können, Gedankenpaläste zu bauen, durch die ich dann immer so schreite. Ich weiß nicht, ob du da auch so bist, aber ja, ich bin ja so ein Gedankenmensch und bin froh, dass es in den letzten Jahren weniger geworden ist und ich auch weiß, dass Gedanken nichts Statisches sind, dass Gedanken kommen und gehen, dass Gedanken versuchen, das, was wir sehen, einzuordnen, aber dass es eben auch wichtig ist zu erkennen, dass wir unseren eigenen Gedanken nicht immer Glauben schenken dürfen, brauchen, sondern dass wir sie auch wie Wolken davonziehen lassen können. Und aber es fällt mir im Moment einfach ein bisschen schwer, weil einfach so eine Riesenveränderung ansteht. Das ist das eine, ein kurzes Update zu unserem Umzug. Es ist jetzt so, dass wir einen Ort gefunden haben, wo wir wohnen werden. Wir haben eine Wohnmöglichkeit gefunden, wo wir wohnen. Wir haben die Schule, auf die unser eines Kind noch gehen darf, gefunden. Also wir sind richtig gut dabei. Wir haben die ersten Möbel schon bestellt, die dann kommen werden. Und ja, also ich würde sagen, es ist alles soweit gut vorbereitet. Die nächsten Monate werden dann noch einige Dinge weiter vorankommen und weiter vorangetrieben werden und vorbereitet werden. Aber für den Moment, glaube ich, sind wir sehr gut dabei und das Gefühl zu wissen, wo wir hingehen, in welche Straße wir ziehen, ist für mich, die ja doch sehr sicherheitsbedürftig ist, sehr gut. Darüber freue ich mich, dass das geklärt ist und ja, gibt so ein bisschen Leichtigkeit in diesen ganzen Prozess mit rein. Dann haben wir uns ja überlegt, dass wir halt nicht direkt ausreisen, das heißt, dass wir nicht einfach uns in so ein Flugzeug setzen und dann nach Deutschland rüberfliegen, sondern dass wir zwischendrin noch uns 1-2 Länder anschauen wollen, sozusagen nach Hause reisen wollen. Finde ich super cool, die Idee. Die haben wir jetzt auch schon soweit umgesetzt. Wir sind mitten in der Planung. Die Planung ist auch fast abgeschlossen. Und da freue ich mich auch schon drauf, dass wir dann nochmal so 3 Wochen haben, wo wir so nochmal Zwischenwelten haben, ne? So zwischen Abschied und Ankommen und dann dazwischen nochmal so eine Urlaubsphase. Also freue ich mich auch sehr drauf. Und ja, also wie du siehst oder hörst, das läuft einfach. Also Thema Umzug. Haken. Dann war ja noch eine Mission, oder es ist noch eine Mission, die wir gerade angehen, und zwar, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wahrscheinlich schon, weil du mir regelmäßig lauscht, hat ja die Provinz China das Land China hat 34 Provinzen, auf manchen Karten sind es auch nur 31, je nachdem, welche Karte man hat, und wir haben irgendwann festgestellt, als wir so gerade durch pandemiebedingt das Land nicht verlassen konnten und nur im Land gereist sind, dass wir irgendwie die Hälfte der Provinzen uns angeschaut hatten. Und dann ist so ein sportlicher Ehrgeiz entstanden mit dem Wunsch, eben alle Provinzen wenigstens einmal besucht zu haben. Auch wenn ein Besuch natürlich niemals für jede Provinz ausreicht. Man könnte in jede Provinz mindestens 2, 3, manche sogar 4, 5 Mal reisen und würde immer wieder was anderes entdecken und immer wieder neue Sichten und neue Ansichten von China erfahren. Deswegen haben wir gesagt, okay, jede Provinz nur einmal. Und dieser sportliche Ehrgeiz ist jetzt so weit, dass uns echt nur noch 4 Provinzen gefehlt haben Anfang März und wir in der vergangenen Woche 2 Provinzen besucht haben, womit jetzt nur noch 2 offen sind. Eine werden wir nächste Woche besuchen und eine dann noch im Mai. Also wir werden wirklich es schaffen, in jeder Provinz einmal gewesen zu sein. Und in der letzten Woche waren wir in 2 Provinzen, die waren im Norden. Wenn du dir China so vorstellst, sieht das ja aus wie so ein Huhn, sagt man. Also die Landscape so sieht aus wie ein Huhn und oben am Kopf sind die 3 winterlichsten Provinzen, wobei die ganz nordische bekannt ist mit Harbin, mit der Eiswelt. Da waren wir vor 3 Jahren und haben uns das angeschaut. Und drunter kommt dann Yiling und dann kommt Liaoning, ich spreche das mal falsch aus. Und diese beiden Provinzen haben wir uns in der vergangenen Woche angeschaut. Und darüber möchte ich jetzt ein bisschen länger reden, weil das war sehr, sehr intensiv für mich. Intensiv in der Form, wir wussten, also andersrum, als wir den Urlaub geplant haben, dorthin, haben wir uns überlegt, was kann man sich denn da angucken, weil einfach nur hinfahren und dann irgendwas machen, ist ja auch irgendwie Bullshit. Also es sollte schon was sein, wo wir alle richtig Bock drauf haben. Und dann gab es eine Stadt am Wasser, am Meer, Dalian, das kann man sich sehr schön anschauen. Und man gesagt, ach, das fetzt, das machen wir. Und dann gab es die Möglichkeit, nach Dandong zu fahren, an die nordkoreanische Grenze. Und das war etwas, was mein Mann und mich ein bisschen fasziniert hat, ein bisschen gegruselt hat, ein bisschen skurril war. Aber die Faszination, an der Grenze zu Nordkorea zu stehen, war größer und deswegen haben wir gesagt, das machen wir. Und so kam es dann auch. Wir sind dann eben hochgeflogen. Das sind von Suzhou aus 2 Stunden. Sind in Dalian gelandet, haben uns erst Dalian angeguckt und sind dann mit dem Zug nach Dandong gefahren. Und das ist ja an der Grenze zu Nordkorea. Das bedeutet, da gibt es den Yalu River und man ist wirklich nur eine Handbreit, eine Flussbreite von einem Land entfernt, das so ganz anders tickt wie das, was man so kennt. Und ich muss sagen, ich habe mich im Vorfeld nicht viel mit Nordkorea beschäftigt. Man kennt ja so die Geschichten, die erzählt werden und man weiß auch, okay, Nord- und Südkorea, es wurde getrennt. Es gab da mal einen Koreakrieg und der im Norden, der Führungsstil im Norden ist sehr einschränkend. Nennen wir es jetzt mal vorsichtig, wohingegen der im Süden halt sehr frei ist. Ich muss dazu sagen, das Spannende ist auch, wir waren im Februar in Südkorea, wir waren in Seoul gewesen für 4 Tage und haben uns da so ein bisschen den Eindruck geholt, wie ist es in Südkorea? Ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht. Ich war ein bisschen mit Vorurteilen behaftet, auch Südkorea gegenüber. Ich dachte, was kann da anders sein als das, was ich hier in China habe? Ich glaube, manchen Dingen habe ich gesagt, okay, da sind sie sich sehr ähnlich, die Koreaner und die Chinesen. Und ja, habe gesagt, okay, wir reisen da jetzt mal hin, gucken uns das an, weil Korea jetzt auch, also Südkorea jetzt auch kein Land ist, was ich vielleicht von Europa heraus bereisen würde, so bewusst den langen Flug in Kauf nehmen. Und von hier aus waren es auch bloß 1,5, 2 Stunden, also es war nicht weit. Und wir sind dann rüber geflogen und ich war sehr überrascht. Ich war sehr überrascht. Ja, es ist sehr anders wie das von China und gleichzeitig auf seine Art und Weise schön. Es ist eine Insel, die total bergig ist. Das war mir auch gar nicht klar, dass es da so bergig ist in Südkorea. Die Koreaner sind vom Wesen her viel zurückhaltender als die Chinesen, viel scheuer, was nicht unbedingt mit Vorurteilen und Abwehr zu tun hat, sondern die machen einfach so ihr Ding. Ja, und es ist nochmal ganz anders vom Feeling her, von der Atmosphäre her. Also ich war wirklich positiv überrascht. Wir haben auch noch Freunde da besucht. Wir kennen da ja Menschen, eben, die da wohnen. Und das macht es dann auch nochmal besonders, wenn man das eben auch mit Menschen verbindet, mit denen man einfach eine gute Zeit dann dort vor Ort hat. Und genau, und das war einfach eine schöne Erfahrung, das gemacht zu haben. Jetzt waren wir, wie gesagt, in Dandong da oben und haben dann so nach Nordkorea reingeschaut. Und da habe ich erstmal angefangen, mich auch mit der Geschichte näher zu befassen, weil ich das gesehen habe. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir alle in der Schule besser wären, wenn wir praktisch das Wissen anwenden dürfen. Ich war in Geografie, ich will nicht sagen eine Nulpe, aber ich hatte in Geografie jetzt nicht so den Durchblick, wenn ich da vor der großen Karte stand und dann irgendwie einen Panama-Kanal zeigen musste oder irgendwas anderes. Jetzt, durch das viele Reisen, habe ich eine ganz andere Wahrnehmung von der Welt und merke eben auch, wenn ich dann vor Ort in den verschiedenen Orten bin oder Ländern bin, dass ich dann auch echt Bock habe, mich mit dem Hintergrund zu beschäftigen und auch viel eher verstehe, warum es so ist, wie es ist. Und das hat mir auch diese Reise wieder gezeigt, dass wenn ich dann da bin und dann da stehe und das sehe, was so anders ist, dass ich dann wirklich mich so vergrabe und Wissen horte, um zu verstehen. Und wir sind in Dandong angekommen und dann gibt es da die chinesisch-koreanische Freundschaftsbrücke, die Anfang des 19. Jahrhunderts durch die Japaner gebaut wurde, die dann aber im koreanischen Krieg, also Süd- und Nordkorea hatten ja von 1950 bis 1953 ein Civil War, was sagt man, ein Bevölkerungskrieg, wie sagt man denn? Ach, du hast das Wort jetzt bestimmt gerade parat. Ein Bürgerkrieg, kann man Bürgerkrieg sagen? Ich glaube schon. Und da hatten sich dann am Ende, als dann alle Stricke irgendwie gerissen sind von Süd- und Nordkorea, unter anderem die Amis mit eingemischt, und die haben dann diese Brücke zerstört. Und diese Brücke ging eben von Dandong direkt in diese Provinz von Nordkorea rein. Nordkorea hat 9 Provinzen. Den Namen der Provinz, wo die Brücke reingeht, habe ich jetzt gerade nicht parat. Also da könntest du auch einfach mal googeln. Und da sieht man, dass die Brücke nur bis zur Hälfte besteht, weil auf der anderen Seite ist sie eben kaputt. Das heißt, man geht bis zur Mitte des Flusses und glotzt wie ein neugieriger Nachbar auf die andere Seite des Ufers und versucht zu verstehen, dass dort drüben ein Land ist, was ich nicht greifen kann, weil ich keine Ahnung habe, wie es aufgebaut ist. Und ein Land, das, so wie man es eben liest jetzt im Nachgang und hört, so anders gestrickt ist, dass das wirkt für mich, also ich habe auch viele Bücher jetzt gelesen von Überläufern, von nordkoreanischen Frauen, die das Land unter schwersten Bedingungen verlassen haben. Es liest sich wie die Hungerspiele, es liest sich wie in einem Fantasy-Roman. Es ist unfassbar, auch wenn man Videos sich auf YouTube anguckt, die offiziell genehmigt wurden und dann eben auch welche, die wirklich inoffiziell gefilmt haben unter größter Anspannung und unter größten Risiken, weil sobald sie hätten erwischt werden können, ihm die Todesstrafe draufsteht. Und das ist wirklich wie die Hungerspiele. Pyongyang als die Hauptstadt, wo die Elite wohnt und außenrum halt das Bauernvolk, das nicht beachtet ist, das ja ungesehen ist, was mir auch nicht bewusst gewesen ist. In Nordkorea gibt es das Kastensystem, ähnlich wie das in Indien, also Kastensystem in der Form, dass man, oder anders falsch, das Kastensystem hat nicht immer bestanden, sondern erst nachdem die Kim-Dynastie angefangen hat, wurde geguckt, wie kann man die Leute in Schach halten, um die eigene Macht eben auszuspielen. Und da gibt es drei Oberkasten, das heißt die sich gut für das Land im Zweiten Weltkrieg und dann auch im koreanischen Bürgerkrieg bewährt haben, die haben halt einen hohen Standard, die dürfen dann zum Beispiel auch in Pyongyang leben, die haben bestimmte Vorzüge, Geld und Material und so. Und die in der Mitte, die zweite Kaste, sind die, die schon auch loyal dem Staat gegenüber sind, aber vielleicht nicht so intelligent sind. Und die dritte Kasteneinheit ist dann, die sich halt gegen das Regime gewehrt haben, die vielleicht mal Land besetzen haben, weil Nordkorea ja sagt, sie sind kommunistisch, was ja ein Fakt oder eine Eigenschaft des Kommunismus ist, ja kein eigenes Land zu besitzen. Aber bevor das Korea eben gespalten wurde, gab es das ja auch Ländereien und so. Und dann wurde denen das abgenommen und die wurden da jetzt eben bestraft und wurden dann in diese dritte Stufe, die niedrigste Kastenstufe, eingestuft. Und dann gibt es aber pro Kastenstufe nochmal irgendwie 50 Untergliederungen. Also es ist unfassbar einfach, wie Menschen da in Schubladen gesteckt werden, nur damit sie einfach zu händeln sind. Und es wird mit viel Angst und mit viel Macht eben den Menschen gegenüber regiert und aufgetreten und gesprochen. Es wird ja eben von oben herab ganz streng mit Propaganda gearbeitet, mit einer Dauerbeschallung, mit internem Fernsehen, wo eben nur die Kim-Dynastie dargestellt wird, wie sie entstanden ist und was die Herrscher da eben Gutes gemacht haben. Es wird die ganze Geschichte vorher eben weggelassen. Es wird nicht darüber gesprochen, dass es noch andere Länder gibt, dass eben Nordkorea nicht das beste und schönste Land ist, sondern eines der ärmsten Länder, dass die Südkoreaner zum Beispiel wird denen erzählt, dass das ganz, ganz böse, arme Menschen sind, die nur darauf aus sind, den Nordkoreaner zu vernichten. Also es wird von vornherein ihnen beigebracht, dass Südkoreaner böse Menschen sind, dass die Amerikaner böse Menschen sind. Also es ist einfach, wenn man sich damit beschäftigt, unfassbar, wie da, weiß ich nicht, es gibt keine Autos in Nordkorea, weil sie sich das nicht leisten können, weil es kein Benzin gibt. Der Strom fällt regelmäßig aus, deswegen fahren die da alle mit dem Fahrrad, wenn sie überhaupt ein Fahrrad besitzen. Jedes dritte Kind ist unterernährt in Nordkorea. Ja, man muss sich der Partei verpflichten und es wird jedes Vergehen gegen das Regime sofort mit Arbeitslager geahndet, sofort mit Todesstrafe geahndet. Und bevor eben, also vor 1950, da war ja dann der Zweite Weltkrieg noch gewesen, mit denen die Japaner hatten ja auch Korea als Ganzes, damals das Ganze war, auch eingenommen, feindlich. Aber damals gab es eben diese Brücke, von der ich gesprochen habe. Und es wurde auch viel Handel getrieben mit den Chinesen über den Fluss hinweg. Und es wurde auch, nachdem Nord- und Südkorea am 38. Breitengrad, darauf hatte man sich dann geeinigt, zu dieser Trennung kam es, um das jetzt kurz zu Ende zu bringen, dass eben die Japaner damals Korea vereinnahmt haben und da sehr wild gewüstet haben, also sich wie die, also unmöglich aufgeführt haben, um es jetzt mal sanft auszudrücken. Und dann war der Zweite Weltkrieg und dann, ja, wussten sich die Koreaner, die damals jetzt Ganzes noch waren, nicht zu helfen. Und dann sind von oben die Russen gekommen und von unten die Amis. Und die haben dann eben geholfen, die Koreaner von den Japanern zu befreien. Und somit war es dann eine russische und eine amerikanische Besatzungszone, ähnlich wie West- und Ostdeutschland. Also ich weiß, dass Westdeutschland noch zwei andere dabei waren, aber jetzt grob, ne? Und die Russen und die Amis haben sich halt darauf geeinigt, dass am 38. Breitengrad das Land geteilt wird, um für sie selber diese russische und die amerikanische Zone zu verdeutlichen oder klarzumachen, dass das die Grenze ist. Und dann haben die Russen eben in Nordkorea ihren Stil nach Stalin und Lenin eingeführt und die Amerikaner eben nach ihrem Stil und haben dann jeweils eben Leute auf den Posten gesetzt, die das Land nach ihren Vorstellungen, also diese Zone, damals war ja Korea noch im Ganzen, regieren sollten. Und dann haben sich die Russen und die Amis eben Anfang 50 oder Ende 49 irgendwie so zurückgezogen. Und dann kam es zu diesem Bürgerkrieg, weil eben in Nordkorea der erste Kim schon da gewesen ist und der hat gesagt, er will das ganze Land wieder vereinen und hat den Krieg gegen Südkorea geführt. Die Südkoreaner waren dann völlig überfordert, dann haben die Amis gesagt, so geht es nicht, haben dann sich mit eingemischt, haben dann die Nordkoreaner wieder in den Norden getrieben, dann haben die Russen gesagt, so geht das aber auch nicht. Am Ende haben sie sich dann wieder am 38. Breitengrad getroffen und haben diese Grenze doppelt und dreifach gemacht und haben gesagt, gut, ab sofort gibt es halt Nord- und Südkorea. Das war 1953. Es sind unfassbar viele Menschen gestorben für einen so sinnlosen Krieg und ab dem Zeitpunkt war eben diese Trennung und auch diese unterschiedliche Weiterentwicklung von Nord- und Südkorea. Und es war jetzt aber trotz dessen so, gerade bis Anfang der 90er Jahre, bis die Sowjetunion auch sich aufgelöst hat, dass eben diese Verbindung zu China, weil das eben auch kommunistischer Staat gewesen ist, durch diese Brücke geduldet wurde, dass man da Handel treiben konnte mit den Chinesen, auch wenn Nordkorea gesagt hat, nee, wir wollen eigentlich hier keinen Handel, wir wollen keinen Kapitalismus, wir wollen das für uns, aber das ist so geduldet irgendwie und dann war ja aber die Brücke dann zerschmettert worden irgendwann und das war dann eben nicht mehr auf diesem Wege möglich, sondern nur noch unter ja, komischen Bedingungen im Sinne von Heimwegen quer durchs Wasser und so. Und ja, das ging dann eine ganze Weile. Anfang der 90er Jahre hat Nordkorea eine wahnsinnige Hungersnot erlitten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, weil da einfach die nichts mehr geschickt haben und nicht mehr das Land unterstützt haben, weil die mit sich selber beschäftigt waren. Darauf war das Land nicht vorbereitet. Deswegen ist dieses Land unfassbar arm, besitzt auch wenig medizinische Ausbildung, medizinische Möglichkeiten Und das Thema Bildung wird eben nur intern, also die können schon rechnen und lesen, aber so dieses, was wir auch in den westlichen Staaten lernen, dieses über den Tellerrand hinausschauen, so, das wird ihnen halt komplett abtrainiert. Die werden komplett auf dieses System eingeschworen, müssen Fahnenappell machen, müssen die Geburtstage der ganzen Kims feiern, müssen wirklich achtsam sein, was zu sagen, weil sie sich gegenseitig alle bespitzeln. Das Schlimme ist eben, wenn einer sich gegen das Regime auflehnt oder wenn einer sagt, er will den Wandel, wenn einer sagt, ich möchte was verändern, und trage auch für mich die volle Konsequenz, ist es in Nordkorea so, dass nicht nur er dann bestraft wird, sondern die gesamte Familie und Freunde auch. Also es wird von Anfang an klar gemacht, wenn du Mist baust, leiden andere für dich, was es für das Regime wieder einfacher macht, die Leute unter Kontrolle zu haben, weil wenn ich für mich die Konsequenzen wahrnehme und sage, ich kann dafür auch einstehen, ins Arbeitslager zu gehen, ist das eine Geschichte. Wenn ich weiß, dass für mein Fehlverhalten oder für das, was ich tue, es muss ja nicht unbedingt gleich ein Fehlverhalten sein, aber für das, was ich tue, andere bestraft werden, dann ist man natürlich noch mal mehr vorsichtiger, weil das möchte man ja nicht anderen irgendwie Leid zufügen. So. Das jetzt so kurz zu dem, wie es da in Nordkorea so ist, und es ist jetzt nur ein minimaler Abriss von dem, was ich gelesen, gehört habe. Aber es war so, als wir dann da oben in Dandong waren und dann da so rübergeschaut haben auf dieses andere Ufer, und in Dandong selber ist gegenüber auch eine Stadt. Du siehst Häuser, du siehst ein großes Hotel, du siehst sogar einen Freizeitpark. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, aber das scheint ja gut zu sein. Und dann, wir hatten eine Guidin dabei, die uns viel erzählt hat. Die hat aber gesagt, nee, also das haben die schon gebaut, aber es ist alles leerstehend, das ist nur für den Schein, um zu zeigen, schaut, wir sind ein tolles Land, wir haben das alles. Nach außen hin ist alles prima. Und das ist schon echt, wo man so denkt, so eine verlassene Stadt dahin zu bauen, also Wahnsinn, also da finde ich gar keine Worte so für, allein um zu demonstrieren, um den Schein aufrechtzuerhalten, dass alles schick ist. Und wir haben dann eine Bootstour gemacht, wir sind dann auf diesem Fluss gefahren. Man hat dann auch leerstehende Villen gesehen. Und das waren wohl früher, also Anfang des 19. Jahrhunderts, waren das Villen von hochrangigen Leuten, die da eben ihre Ferienresidenz hatten und dort ihre Freizeit verbracht haben. Aber die wurden dann alle nach 1953 geschlossen, wegtransportiert, verboten, whatever. Also auch leerstehend jetzt da, weil sie gesagt haben, so nah an dem China möchten wir das nicht dran haben. Wir sollen hier uns alle mal aufs Land beschäftigen und gucken, ne, so. Und dann fährst du da so lang auf diesem Boot, war dann noch eine chinesische Reisegruppe dabei und der Bootsführer hatte Ferngläser dabei. Ich habe mir auch ein Fernglas geben lassen und das ist so skurril und man guckt da mit so einem Fernglas in so ein fremdes Land hinein in der Hoffnung auf, ich weiß nicht, dass man irgendwas sieht, irgendwas, keine Ahnung, irgendeine Neugier, irgend so ein Voyeurismus ist da in mir wach geworden. Und dann war da so ein Fahrradtrupp von jungen Leuten, die da lang gefahren sind. Die haben uns alle zugewunken. Dann waren Grenzposten gewesen. Dann war da eine Frau auch als Grenzposten, die ist aus ihrem Häuschen rausgetreten, hat auch gewunken und gelächelt. Und wir haben zurückgerufen und gelächelt. Und das war so eine abstruse Situation. Das war wie im Zoo. Das war, ich habe mich immer gefragt, ich komme ja aus der DDR. Ich bin ja in der DDR geboren. Und war zur Wende 11 Jahre alt. Und ich weiß, dass es diese Guckposten auch gegeben haben soll vom Westen, in West-Berlin und auch an der Grenze vom Westen in die DDR hinein. Ich war nie an solchen Grenzguckposten gewesen, aber ich habe mich immer gefragt, was bringt die Leute dazu, das zu machen? Warum gehen die Leute hin und gucken darüber und gucken uns an, so. Und ich fand das, ob du den Film Sonderleg kennst, da wird das ja nochmal so ein bisschen satirisch auch dargestellt. Da habe ich gedacht, das ist schon auch, ich habe das sehr verurteilt, habe das bewertet mit, wie abartig ist es, sich an dem Leben anderer zu ergötzen, will man sich selber besser fühlen. Und jetzt stand ich auf der anderen Seite und habe ja auch in ein Land reingeguckt und Menschen zugewunken. Und meine Antwort auf die Frage, warum machen Menschen das, ist wirklich diese Faszination, weil das Land eben so ganz anders ist wie unseres und weil man gucken will, wo ist da eine Verbindung oder gibt es da überhaupt eine, kann man da irgendwie aus den Gesichtern der Menschen lesen, wie die zu ihrem Land stehen, oder das ist faszinierend ohne Ende Und gleichzeitig auch so, wo ich denke, nett ist es da auch nicht so. Also es ist echt so voll im Zwiespalt, was meine Gefühle angeht diesbezüglich. Ich konnte auch gar nicht aufhören, da nicht rüber zu gucken. Wir sind da, ich weiß nicht, 40 Minuten, glaube ich, einmal hoch und einmal wieder runtergefahren. Und man hat echt nicht so was anderes gesehen. Also das waren wirklich, also das waren halt Menschen wie du und ich mit dem Fahrrad. Dann waren da welche auf dem Feld, die haben dann gerade geerntet. Und ich glaube, die gewöhnen sich daran, dass die Leute rübergucken, verstehen es vielleicht auch nicht. Vielleicht verstehen sie es doch, weil sie heimlich Informationen kriegen, was ich mir wiederum nicht vorstellen kann. Also das war schon sehr, sehr nicht so nachvollziehbar, auch warum andere Menschen, also die Kim-Dynastie, so eine große Bevölkerung so in Schach hält, warum die Menschen so klein halten, warum die Menschen sich klein halten lassen, auch eine Frage, ob die wirklich zufrieden sind oder ob die wirklich nur Angst haben oder ob die auch gar nicht wissen, dass es anders geht. Also Fragen, die ich natürlich nicht beantworten kann. Ich habe jetzt 2, 3 Bücher gelesen von Überläufern und die haben gesagt, dass sie rübergelaufen sind, gar nicht mal der Freiheit wegen. Das fand ich auch super interessant, sondern dass die rübergelaufen sind, weil die zum Beispiel einfach nur Hunger hatten. Die hatten einfach nur, die hatten in den 90er Jahren so eine große Hungersnot, dass die gesagt haben, wir sind dann abgehauen, einfach weil wir essen wollten. Nur weil wir essen wollten. Und sind dann in dieses bunte China gekommen, Ende der 90er, was ja damals schon sehr groß und laut und bunt und ganz anders war und auch Essen hatte und haben das nicht verstanden, wie diese Länder so sein können und was mit ihrem Land falsch läuft. Und also das ist puh, heftig einfach. Und dabei war ich nur auf diesem Fluss und habe drüber geschaut. Wir sind dann noch ein Stück weiter hochgefahren. Da gab es dann wirklich so einen Zaun. Unsere Guide meinte so ähnlich wie der amerikanisch-mexikanische Zaun, so, ne? So ein großer grüner Drahtzaun, wo man so die Hand drüber halten konnte und sagen konnte, man ist in Nordkorea. Da war natürlich gar nichts, das war Sperrgebiet, also bei unserer Seite nicht, also auf der chinesischen Seite. Das war wie so eine Art Tourismus, da war ein Souvenirshop gewesen, da gab es Essen, also wenn das Wetter besser gewesen wäre, es war jetzt noch wahnsinnig kalt oben, kann man sich da auch entspannt hinsetzen, was auch schon wieder absolut absurd ist einfach. Und auf der anderen Seite war nichts, da war nur Wasser und Felder gewesen. Und es gibt auch ein Stück hängende Mauer, die Hushan-Mauer. Also ein Stück von der großen Mauer ist da auch, weil die große Mauer ja, wie gesagt, auch richtig lang ist. Ich habe ja vorher gedacht, die große Mauer gibt es nur in Peking, aber die ist ja, ich weiß nicht, 8000 Kilometer lang so, ne? Deswegen gibt es da oben auch ein Stück. Und dann, wenn du da die Mauer hochgehst, also wir waren dann auch oben, kannst du wirklich von dem obersten Wachturm sozusagen, siehst du links China und rechts Nordkorea, so wie in Dandong, wenn du mitten auf dem Fluss bist, siehst du rechts Dandong und schwenkst rüber und plötzlich siehst du Nordkorea. Also das ist so abgefahren und du merkst auch durch die Erzählung jetzt, dass ich das gar nicht so greifen kann, weil das so eine dunkle Faszination ist für ein Land, das so schlimm regiert einfach. Das ist jetzt eine Wertung von dem, was ich gelesen habe. Ich habe mich mal informiert, wie es wäre, wenn man dort Urlaub machen kann. Also bis 2020 ging es, also bis zur Pandemie konnte man dort Urlaub machen. Im Durchschnitt waren pro Jahr 5000 Ausländer da gewesen. Aber es war eine sehr heikle Geschichte. Wenn man damals nach Nordkorea einreisen wollte, ginge das am besten oder hat man das am besten mit dem Zug gemacht und zwar von Peking aus, also man ist nach Peking geflogen, mit dem Zug von Peking nach Dandong und dann mit dem Bus rüber nach Nordkorea. Man kann auch fliegen, sollte davon aber Abstand nehmen, habe ich gelesen, weil die Nordkoreaner sich eben nur gebrauchte Flugzeuge leisten können, weil die ja selber keine Industrie haben und auch eben kein Geld haben, um sich tolle Sachen anzuschaffen. Deswegen gibt es meistens gebrauchte Flugzeuge, die sie kaufen, aber die sind dann eben nicht mehr tippitoppi und es gab wohl mal einen Absturz, wo klar wurde, dass man vielleicht doch nicht mit zum Flugzeug fliegen sollte. Ich weiß gar nicht, das Flugzeug ist gestartet in Pyongyang und musste dann notlanden in China. Ich glaube, da ist auch keiner gestorben. Die haben wirklich eine Notlandung hingezaubert. Aber es zeigt auf jeden Fall nochmal, in welchem Zustand sich diese Flugzeuge so bewegen. Deswegen sagt man, wenn man nach Nordkorea einreisen sollte, sollte man diesen Weg gehen. Und dann ist es so, dass es unfassbar viele Regeln gibt als Urlaub. Es ist jetzt kein Entspannungsurlaub, sondern es ist ein Urlaub, bei dem man super wachsam sein muss. Es ist so, dass bei der Einreise die Handys weggenommen werden. Es gibt auch kein Internet. Mittlerweile gibt es wohl Internet. Also bis 2020 gab es kein Internet für Ausländer. Man konnte zwar E-Mails schreiben, aber immer unter Aufsicht von einem Hauptcomputer, wo man denn nochmal Nachrichten so gegengelesen hat. Es ist so, dass man mindestens ein oder zwei Betreuer bekommt. Die nennen sich Supervisor. Die sagen offiziell, das sind ihre Reisebegleitung, die sich durch das Land führen. Also man darf sich auch nicht als Individualtourist in dem Land aufhalten. Das machen die zum einen, also wirklich Reiseleitung, zum anderen passen die einfach auch auf, dass die Touristen keinen Mist bauen, dass die sich an die Regeln halten, dass sie die großen Kims, es gibt in Pyongyang zwei große Statuen vom ersten und vom zweiten Kim, vor dem sich auch die Ausländer verbeugen müssen. Es wird gesagt, dass das eben Respekt dem Regime, der Dynastie, dem Führer, so nennen sie das ja, oder den gezollt wird. Inoffiziell heißt es aber, dass damit demonstriert wird, der Bevölkerung gegenüber, dass selbst die Touristen die Kims so akzeptieren und so verehren, dass selbst die sich vor den großen Statuen verbeugen. Also damit wird den Nordkoreanern einfach vorgegaukelt, dass die ganze Welt froh und dankbar ist, dass es in Korea so ist, wie es ist. Das ist schon krass so. Also das ist so das, was die damit bezwecken wollen. Und es gibt auch Spitze, die dann mit im Hotel sind. Es gibt meistens ein Hotel auf so einer kleinen Insel in Pyongyang, wo die Touristen untergebracht sind. Der Vorteil an diesem Hotel ist, dass keiner abhauen kann, weil überall Wasser ist. Also keiner kann sich unkontrolliert frei in dem Land bewegen. Es gibt auch in dem Hotel, habe ich gelesen, so eine gelbe Linie. Man darf bis zur gelben Linie alleine. Sobald man einen Schritt drüber ist, kommt jemand und holt einen zurück. Also das ist schon auch krass, dass man so unter Beobachtung steht. Man mit Einreise gibt man auch so seine ganzen Menschenrechte ab, im Sinne von, dass eben, wenn Verdacht besteht, die einfach dein Zimmer durchsuchen können auf Dinge, die gegen das Regime sind oder einfach auf Verdacht, dass du ein Spitze bist oder so. Also die können das einfach machen. Deswegen hieß es überall, was ich gelesen hatte, dass wenn man da hinreist, wirklich alle persönlichen Sachen immer bei sich behalten sollte. Man muss Bargeld mitnehmen, weil es keine Bankautomaten gibt, weil keine Visa-Karten akzeptiert werden. Am besten ist auch, man nimmt nicht das nordkoreanische Geld, das ist der nordkoreanische Won. WON, so heißt die Währung da, sondern man sollte mit harten Devisen, also Dollar oder auch mit dem RMB, also Yuan, also mit dem chinesischen Geld vorbeikommen, weil das wertvoller ist als die nordkoreanische Währung, aber eben im Bargeld. Und die Reiseleitung wählt zum Beispiel auch aus, was man sich anguckt. Es gibt so 15 Sightseeing-Tipps, die man sich angucken darf, und das wird halt festgelegt. Also du kannst nicht sagen, ich möchte gerne das oder das sehen, sondern die Regierung legt fest, also sie sagen ja offiziell, das Reiseunternehmen legt fest, was man sich anguckt. Man ist immer in der Gruppe unterwegs und dann guckt man sich halt das an, was halt auch die schönen Seiten von Pyongyang sind, weil in Pyongyang gibt es eben auch Autos und es gibt Restaurants, man wird in gute Restaurants geführt, wo es Essen gibt, weil die natürlich wollen, dass die Ausländer immer satt sind, auch wenn der Rest der Bevölkerung hungert. Man fährt zu den Propaganda-Sightseeing-Denkmälern, also zu den Statuen, zum Geburtshaus, zu irgendeinem Geschichtshaus. Also man hat wenig Möglichkeit, da individuell zu schauen, und man hat schon gar keine Möglichkeit, überhaupt Fragen zu stellen. Es gibt solche Regeln in Nordkorea wie, man darf keine Zeitung knicken, weil man ein Bild des Führers kaputt machen könnte. Man darf auch keine Zeitung wegschmeißen. Man darf auch keine Zeitung mitnehmen. Sie muss im Land bleiben. Ich habe von einem Bericht gelesen, dass einer zur Todesstrafe verurteilt wurde, weil er sich aus einer Zeitung, das war in den 90ern, eine Zigarette gedreht hatte, wo eben ein Teil des Bildes vom Führer dabei war, und das hat irgendein Nachbar gesehen und er hat ihn angeschwärzt, und das war der Grund für Hinrichtung. Hinrichtung gab es, ob es die heute noch gibt, weiß ich nicht, kann ich mir super gut vorstellen, aber bis Anfang 2000 gab es die, und zwar einfach Erschießung auf dem öffentlichen Flughafengebiet. Also da sind die wirklich ganz schmerzfrei und es gibt auch keine richtigen Gerichtsverfahren, sondern wird die Anklage vorgelesen und dann ist das so gewesen. Und das wird natürlich auch genutzt, um den Leuten Angst zu machen und zu erklären, also wenn ihr da irgendwo Gesetze übertretet, dann passiert euch das eben auch. Und sei es nur, dass du dir aus einer Zeitung eine Zigarette drehst und da ist halt ein Stück vom Bild des Führers dabei. Also das ist schon unvorstellbar. Also wie gesagt, mich erinnert das voll an diese Filme, Hungerspiele, die Bestimmung. Also wenn du die kennst, so in der Form, so dieses eigene Welt und die Menschen haben so kaum Möglichkeiten. Es ist eine hohe Flucht. Also es gab viele Flüchtlinge so rum, die das wirklich versucht haben, illegal über China in die südkoreanische Botschaft nach Peking zu kommen. Das ist mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so möglich, weil der Andrang da so groß gewesen ist, dass die jetzt dreifach doppelt schützen. Deswegen kommt da kaum einer rein. Deswegen versuchen die dann immer noch fliehen bis runter. Und China ist ja echt groß. Das sind 8000 Kilometer, 5000. Also es ist auf jeden Fall weit von oben nach unten. Die versuchen eben von oben den Norden bis runter nach Vietnam, nach Laos zu kommen und da in die südkoreanische Botschaft einzutreten und dort nach Asyl zu fragen. Die Südkoreaner machen, also sind auch dabei, diese ganzen Anträge wirklich zu bearbeiten. Aber der Antrag ist halt so riesig auch in der Vergangenheit gewesen, dass sie kaum hinterhergekommen sind, dass sie eben dann die südkoreanische Staatsbürgerschaft annehmen können. Was natürlich dann aber auch bedeutet, sobald du das Land, also Nordkorea, verlässt, auch als Flüchtling oder Überläufer, kannst du auch nie wieder zurück. Das finde ich auch nochmal eine ganz krasse Geschichte, dass wenn du sagst, du verlässt das Land, also offiziell geht es sowieso gar nicht, dass du keine Chance hast zurück. Also du musst dich wirklich knallhart von deiner Vergangenheit dann verabschieden. Ich glaube, dass sich nicht immer alle darüber im Klaren gewesen sind. Man hat auch gelesen, oder ich habe auch gelesen, dass eben von Überläufern, die dann gesagt haben, nee, wir wollen jetzt hier aufgrund von was anderes und das kann es ja nicht gewesen sein mit dem wenigen Essen und dieser politischen Situation, dass die eben mit diesem sich selber sein Leben gestalten dann am Ende auch nicht zurechtgekommen sind. Diese Freiheit, mit der muss man erstmal umgehen können. Freiheit im Sinne von Eigenverantwortung, im Sinne von ich treffe die Entscheidung für das, was gut für mich ist, was ja in Nordkorea wirklich vom Regime gemacht wird. Da hat ja die einzelne Person kann so gut wie gar nichts entscheiden, nicht mal freie Berufswahl, außer man ist in der oberen Kaste drin, aber du hast nicht mal eine freie Berufswahl, du kannst, selbst Ehen werden arrangiert, also du hast da überhaupt, du weißt gar, die, teilweise wissen sie gar nicht, wie Entscheidung treffen geht, so, ne, und dass eben diese Überforderung, wenn du es dann plötzlich hast, eben manchmal auch dazu führt, dass die dann auch zurückgehen mit dem Wissen, wenn wir jetzt zurückkommen und wir werden erwischt, ist das Todesstrafe. Also es ist ja nicht so, oh, gut, dass ihr wieder da seid. Nein, es ist Arbeitslager, meistens dann irgendwo im Kalten, im Norden oben von Südkorea. Und das grenzt ja da an China und an Russland. Vladivostok ist ja ganz auf der Spitze denn da auch. Also wir wissen ja, wie kalt es da werden kann. Und die haben halt nichts zum Anziehen, die haben halt einfach keine Klamotten und die arbeiten sich zu Tode einfach da oben. Und die gehen dann lieber dieses Risiko ein, weil sie eben diese Überforderung auch spüren mit dieser ganzen Freiheit, die dann plötzlich da ist. Und wenn ich mir überlege, dass ja die Freiheit zum Beispiel in Südkorea oder auch in China, weil ja auch mal so viel auf China geschimpft wird, die ist ja auch noch gar nicht so groß, die Freiheit. Die ist ja, merke ich ja selber hier und ich bin Ausländer und ich habe bestimmt schon ein, zwei mehr Freiheiten wie der durchschnittliche Chinese, aber selbst diese begrenzte Freiheit, die hier ist, ist für die schon zu viel. Und dann denke ich wieder an Europa, wo ich sage, da haben wir ja noch mehr Freiheiten, wie wir unser Leben gestalten können und noch viel mehr Möglichkeiten. Und dann beschweren wir uns aber in Europa darüber, dass wir uns in unserer Freiheit eingeschränkt fühlen. Und wenn ich dann aber die anderen Länder sehe, wie jetzt China, wie jetzt Südkorea, Nordkorea, wenn ich mir auch die Bedingungen auch teilweise in Südostasien angucke, sei es Malaysia, sei es Kambodscha, weiß ich nicht, die ja auch wenig gute Bedingungen einfach haben, um diese Freiheit, die sie vielleicht gerne nutzen würden, auszuschöpfen. Da frage ich mich, warum dann in Westeuropa oder in Europa, also die Westler und dann noch weiter rüber nach Amerika und so, warum denn da manchmal so geschimpft wird, dass wir wollen Freiheit und wir wollen noch mehr Möglichkeiten. Da ist ja das da und es wird gar nicht erstmal das ausgeschöpft, was da ist, sondern es wird nach mehr verlangt. Und es gibt andere Menschen, die ganz anders leben. Und ich weiß, man soll das nicht miteinander vergleichen und man soll das nicht gegenseitig aufwiegen. Aber ich glaube, es ist super wichtig und das ist eine Erkenntnis für mich jetzt aus dem Urlaub, erstmal auch anzuerkennen, in was für einer privilegierten Situation ich mich, wir uns hier befinden. Nämlich, dass alleine mein Geburtsort als weiße Frau in Europa reine Glückssache ist, dass das ein Privileg ist, für das ich überhaupt gar nichts kann, ist reine Glückssache. Man hätte ja auch in jedem anderen Land geboren werden können. Dass ich in Friedenszeiten aufgewachsen bin. Reine, ja, Glückssache, so. Dass ich ein gutes Elternhaus hatte, dass ich Möglichkeiten hatte, mich da zu entwickeln, wie ich mich entwickelt habe. Auch ein Privileg, auch Glückssache. Also wirklich auch anzuerkennen, dass für manche Sachen man nicht wirklich was kann. Und dann ist die Frage, wenn wir dann anfangen, für Dinge etwas zu tun, weil wir für die was können, also im Sinne von, jetzt können wir unsere Verantwortung wahrnehmen und jetzt können wir aufgrund dessen unser Leben gestalten, dass wir das viel, viel mutiger machen müssen, weil allein aufgrund des Privilegs, dass wir da sind, wo wir sind, ja schon so viel Vertrauensvorschuss irgendwie haben und so viel Lebensgestaltungsmöglichkeiten als Vorschuss bekommen haben, dass es ja fahrlässig ist, die überhaupt nicht zu nutzen. Also wie schade ist es dann, das nicht zu nutzen, was uns geschenkt wurde und auf das zu gucken, was wir angeblich vermissen. Und wenn ich in andere Länder und Regionen gucke der Welt, die nicht mal ansatzweise diesen Gestaltungsraum auch haben, weil die mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind. Also das ist eins, was mich wahnsinnig beschäftigt, was mich sehr demütig auch gemacht hat, sehr dankbar für das, was ich habe, dass ich das Leben leben kann, was ich lebe, wie ich es lebe, was mich nochmal auch viel wertfreier in den Momenten gemacht hat, anderen Menschen gegenüber offener und auch neugierig zu sein, auch in solche Ecken reinzuschauen, auch wenn es total schmerzt, sich diese Geschichten anzuhören, sich mit den Lebensgeschichten zu beschäftigen. Aber es ist total wichtig, auch zu sehen, was für ein Ungleichgewicht einfach auf dieser Welt herrscht. Und es spiegelt mir einfach auch nochmal zurück, ist die zweite Erkenntnis, dass halt jeder da, wo er ist, was Gutes tun kann. Also natürlich kann ich jetzt nicht einfach nach Nordkorea und mir Nordkoreaner schnappen, mit dem nach Hause fahren, aber ich kann da, wo ich bin, mit dem, was ich habe, Gutes tun für die Menschen, die gerade Hilfe benötigen. Und dann ist auch schon wieder viel getan. So. Und wenn jeder das tun würde, auf seine Art und Weise, dann wäre der Welt schon mal ein Stück weiter geholfen. Und ich glaube, das machen wir auch noch zu wenig, weil wir da eben auch noch zu viel mit uns beschäftigt sind, zu viel an uns denken, zu viel unseren Vorteil herausfinden wollen, zu viel auch selber auch Angst haben, obwohl an mancher Stelle unsere Angst einfach super unbegründet ist, weil uns niemand erschießt, wenn wir was gegen den Staat sagen, weil wir genug Geld haben, das heißt immer noch für ein, zwei Mahlzeiten, die wir uns im Supermarkt kaufen können. Also die Möglichkeiten, die wir haben, sind einfach vorhanden und zwar reichlich im Vergleich zu anderen. Und das hat mir das auch nochmal so wieder gespiegelt, dieses Anerkennen, akzeptieren, dankbar sein für das, was einfach ist, weil es ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, sondern es ist ein Geschenk und es ist fahrlässig, dieses Geschenk nicht zu sehen, nicht zu nutzen, nicht weiter zu verschenken. Das ist schon ziemlich heftig, auch wenn man sich die Fluchtgeschichten durchliest von Menschen, die aus Nordkorea geflüchtet sind, was für Bedingungen die auf sich genommen haben, was für Umstände die auf sich genommen haben, wo ich mich natürlich auch frage, hätte man das selber auch gemacht? Ja, natürlich ist eine Wenn-Frage. Keine Ahnung. Aber das beschäftigt mich. Hätte man das gemacht? Wäre man auch weggegangen? Hätte man auch versucht, was anderes? Hätte man überhaupt in dem System bestehen können? Oder ist man einfach viel zu weich? Oder ist man zu weich, weil man eben einfach in einem anderen System geboren wurde? Wie beeinflusst uns die Umgebung, in der wir geboren und aufgewachsen sind, für die Gestaltung unseres Lebens und das, was wir tun? Und inwieweit ist da ganz viel Eigendrang drinne, um das, was wir tun, zu tun? Also das sind so diese ganzen Fragen, die ich mir stelle seitdem und auch nicht auf alles schon eine Antwort habe, was okay ist für mich. Die Stimmung vor Ort war, also war jetzt auch ein bisschen kalt und grau und so war die Stimmung auch kalt und grau. Vielleicht wäre die Situation dort oben ein bisschen schöner gewesen, wenn es grün gewesen wäre. Ein bisschen macht ja dann doch irgendwie die Umgebung doch was für die Stimmung, keine Ahnung. Aber man hat das schon so gespürt, dass da so zwei Welten aufeinander prallen, die es nicht unterschiedlicher sein können, konnten. Und ja, also wie gesagt, ich finde das unfassbar, da so nah dran gewesen zu sein und das einfach auch mal wahrzunehmen und mich mit dem Ganzen so zu beschäftigen. Bin sehr dankbar, dass wir das gemacht haben, weil es auch wahnsinnig nochmal diese Vielfalt auch von China selber auch zeigt, dass halt hier unten im Süden wir schon der gute, reiche Ort so sind und wenn du da oben in den Norden guckst, wirken die Städte schon wie Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, also von dem ganzen Glanz und Glamour, was Shanghai hat, was Shenzhen hat, was auch Suzhou hat, ist da oben nicht viel zu spüren. Wenn du dann in die andere Richtung gehst, in den Westen, nach Qingyang, ist es nochmal ganz anders. Also auch China ist ja ein Riesenland, man darf ja nicht vergessen, dass Deutschland 28 Mal dort reinpasst. Ich glaube, Europa dreimal. Und dann auch zu verstehen, dass dieses Land in dieser Größe ja auch so unterschiedlich ist, dass es da vielleicht auch gar nicht immer zu einer einheitlichen Ansicht kommt, weil halt einfach jede Region individuell ist. Mit den Menschen, mit der Geschichte, mit der Umgebung, mit dem Essen. Was ich für mich auch wieder festgestellt habe, was ich auch mitnehme in meinem Herzen ist, dass die Menschen überall, wo wir gewesen sind, super freundlich, super hilfsbereit gewesen sind. Ich keine fremdenfeindliche Stimmung aufgenommen habe, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich darf da nicht sein oder ich werde blöd angeguckt, sondern dass das immer offen und neugierig gewesen ist, dass man sich da nicht irgendwie komisch bei vorgekommen ist. Und dass eben auch, wo die vielleicht wirklich gesehen haben, dass wir ja Westler sind und dass wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld haben und vielleicht ein bisschen mehr unser Leben freier gestalten können. Aber das war in keiner Art und Weise da oben wahrzunehmen von den Chinesen, mit denen wir auch zusammen dann da in dem Boot gesessen haben. Also das ist auch nochmal so dieses, dass das Bild von außen, was man ja auch so auf China hat, ja auch sehr einseitig ist, aber dass es nicht dem entspricht, was ich erfahren habe. Und dass es eben wichtig ist, Erfahrung zu machen, um zu erkennen, dass die Dinge, die wir uns manchmal im Gedanken ausdenken oder hören oder Vorurteile haben, dass das eben nicht die Wahrheit ist oder dass wir uns da irgendwas gedacht haben, was gar nicht der Wahrheit entspricht. Es ist immer gut, sich selber ein Bild zu machen, sich selber Informationen zu suchen. Weil auch als wir da oben in Dandong waren, waren wir in einem Museum gewesen, selbst da haben die Geschichte von Nord- und Südkorea so erzählt, dass es zugunsten von China und Nordkorea gegangen ist. Und erst im Nachgang, als ich dann zu Hause war und da noch mehr gelesen habe, habe ich gedacht, hey, da haben sie ja die Hälfte weggelassen. Also man dreht sich das manchmal schon so auf, wie man es gerne hätte. Ich drehe mir manches auf, wie ich es gerne hätte, bin ich ganz, ganz ehrlich. Aber es ist eben wichtig, sich immer wieder auch damit zu beschäftigen. Ich will nicht sagen, dass man ständig alles in Frage stellen muss. Also ich finde, es ist nur wichtig zu erkennen, dass wir unsere eigenen Erfahrungen machen müssen, um bestimmte Dinge zu verstehen. Und wenn wir unsere eigenen Erfahrungen gemacht haben in bestimmten Bereichen, dann erst können wir mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, auch in Austausch gehen. Aber vorher ist es super schwierig, weil wir überhaupt keine Ahnung haben, wovon der Gegenüber redet. Was bedeutet, dass wenn wir dann mit Menschen in Kontakt sind, die andere Erfahrungen gemacht haben, und wir haben die Erfahrung nicht gemacht, wir viel offener und viel empathischer sein müssen. Aber oft ist das eben das Gegenteil, dass man ja dann das alles besser weiß. Also wenn ich daran auch denke, dass ich ja als Nicht-Kinderhaber wusste, wie man Kinder erzieht, bin ich voller Demut jetzt. Ich bin jetzt seit 18 Jahren Mutter. Allein dieser Grundsatz hat sich innerhalb der ersten 6 Monate, als mein erstes Kind da war, aufgelöst in Wohlwollen, Dankbarkeit, Empathie, weil ich hatte keine Ahnung. So, also man sollte wirklich nur über Dinge reden, die man selber erfahren hat. Und selbst dann hat ja Gegenüber eine ganz andere Erfahrung gemacht und da muss man sich darüber austauschen. Also das auch nochmal so eine Erkenntnis jetzt von dem Besuch da oben. Und ja, es war eine sehr spannende, intensive Reise. die mich, wie gesagt, immer noch beschäftigt. Und jetzt, jetzt wollte ich das mit dir teilen, um einfach auch mal meine Gedanken zu sortieren. Es ist jetzt eine wahnsinnig lange Folge geworden, völlig untypisch, aber ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und fürs Reinhören. Und du darfst mir gerne Fragen stellen oder wir können da auch anderweitig in Austausch gehen. Du kannst auch einfach nur hören und das auf dich wirken lassen. Also ich wollte das aber nochmal so loswerden für mich selber, weil mich das, wie gesagt, so nachhaltig beschäftigt, dass es ja einfach auch hilft, wenn man über Dinge spricht, weil erst durchs Sprechen Dinge ja auch klarer werden und durchs Sprechen wir uns selber vielleicht auch manchmal besser sortieren können. In diesem Sinne danke ich dir für deine Aufmerksamkeit, fürs Reinschalten, Zuhören und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören hier im Podcast. Bis dann schicke ich dir sonnige Grüße aus Suzhou und wünsche dir einfach einen ganz wundervollen Tag, egal wo du gerade bist auf der Welt. Bis denn dann, Diana!
Dass du auch heute wieder mit dabei warst und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und anderen weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal. Sonnige Grüße von mir.